Zeit sitzt mir wieder im Nacken, aber wir müssen unbedingt noch ein Thema behandeln, das in dieser Woche spruchreif geworden ist. Die Konturen haben sich abgezeichnet, obwohl wir seit dem 23. April wissen, dass Google ein Institut in der Region Berlin-Brandenburg gründen will. Damals hat man noch gesagt, man weiß noch nicht ganz genau, wie das sein wird. In dieser Woche ist nun bekannt gegeben worden, dass es ein interdisziplinäres Institut sein wird. Daran sind beteiligt die Humboldt-Uni in Berlin, die Universität der Künste in Berlin sowie das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, und ab Herbst 2011 werden dafür 4,5 Millionen Euro von Google locker gemacht. Da tobt jetzt im Netz natürlich schon die eine oder andere Verschwörungstheorie beziehungsweise natürlich erstmal berechtigte Kritik, wie man denn garantieren will, dass man mit so viel Google-Millionen im Hintergrund dann auch Dinge herausfindet im Wechselspiel Gesellschaft und Internet, dass Google nicht schadet, weil mit einer solchen Wirtschaftsmacht, die dann wieder von anderen bezweifelt wird, ob das Geld überhaupt ausreichend ist, sei es drum. Ich habe mich dann logischerweise mal wie so oft an die Quelle begeben, und zwar in die Humboldt-Universität zu Professor Ingolf Pernis. Er ist einer dieser Mitveranstalter dieses interdisziplinären Forschungsinstitutes als Direktor auserkoren, und ich fragte ihn natürlich ziemlich intensiv gerade nach dieser Unabhängigkeit, aber hören wir selbst.
Medien global.
Was ist für Sie so interessant an Google und dem Internet, dass Sie sich bereit gefunden haben, dieses Wagnis einzugehen, noch mit anderen Teilnehmern ein Institut im Auftrage mit der Finanzierung von Google zu gründen?
Ein Wagnis ist es natürlich. Alle diese Gründungen sind ein Abenteuer. Aber ich sehe das Wagnis nicht bei Google oder in Google, sondern ich sehe das Wagnis in den Möglichkeiten oder der Art und Weise, wie wir es schaffen könnten, wirklich etwas Nützliches zu erforschen und sinnvolle, hilfreiche Ergebnisse hervorzubringen in dem Bereich Internet und Gesellschaft. Denn wir wollen ja versuchen, die Auswirkungen des Internets auf die Gesellschaft und die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Internet zu verstehen und zu interpretieren, vielleicht eines Tages in diesen oder jenen Fragen auch zu beeinflussen. Und ich bin als Jurist dabei, nicht, weil ich jetzt ein großer Spezialist des Internets wäre, das wäre vermessen, das zu sagen, sondern weil ich mir vorstelle, dass gerade auch im Bereich des Rechts und im Bereich der Verfassungsentwicklung ganz wichtige Dinge passieren, die wir erstmal verstehen und erfassen müssen und die wir dann vielleicht auch mit mehr Verständnis beeinflussen können.
Haben Sie da jetzt schon ein Beispiel im täglichen Umgang, wo Sie sagen, hier werden plötzlich neue Rechtsräume geöffnet, die zwar durch das normale Recht irgendwie dann schon abgedeckt werden, aber wo es dann auch Grauzonen gibt, die es zu erforschen gilt?
Ja, so zum Beispiel ein Stichwort für mich ist die Erinnerung an Habermas und den Strukturwandel der Öffentlichkeit vor 20, 30, 40 Jahren. Ich glaube, sie stehen vor einem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit, dass Öffentlichkeit ganz neu gedacht wird durch die Kommunikation, die möglich ist zwischen allen, jedem, one-to-one sagt man da ja, und durch die Möglichkeit, über das Internet Massenbewegungen zu organisieren, politische Willensbildung ganz anders herzustellen, als das bisher der Fall war. Beispiel, sagten Sie, sehe ich in den arabischen Ländern, in der arabischen Revolution. Beispiel in meinen Augen jetzt auch ganz kürzlich diese Geschichte mit Murdoch, wie aufgrund der riesigen Massenbewegung im Internet und in den Folgeaktivitäten, E-Mails an die Minister, plötzlich auch der Cameron starke Schultern hatte, um zu sagen, jetzt ist aber Schluss mit so etwas. Ich finde das aufregend. Und ich würde gern mehr verstehen, was sich da noch ändert in dem Zusammenhang.
Wenn man Öffentlichkeit als Gegensatz zur Privatheit versteht wiederum, ist natürlich auch das Internet neu vor der Herausforderung zu hinterfragen, was ist Privatheit? Inwieweit können wir uns tatsächlich so einen Raum, einen Schutzraum organisieren? Ist das auch im Fokus der Forschung oder geht es nur um den gesellschaftspolitischen Aspekt, inwieweit er tatsächlich Gesellschaft als Community, als Masse versteht?
Das ist ganz spannend. Ich habe eine Mitarbeiterin, die gerade darüber nachdenkt, das, was sie Cyber Anthropology nennt. Also wie sich der Mensch verändert, auch in seinen Ansprüchen auf Privatheit und Öffentlichkeit. Und ich denke, die Jugend jetzt hatte eine ganz andere Vorstellung von nötiger Privatheit und Öffentlichkeit als wir Erwachsenen, also aus der Generation seit den 50er, 60er, 70er Jahren. Das heißt, da ändert sich auch was gewaltig. Und ich glaube, das ist ein Teil einer Entwicklung, die für das Recht auch, für den Schutz der Persönlichkeit, für den Datenschutz eine gewisse Rolle spielt. Nicht, dass wir Datenschutz vergessen dürften und nicht, dass wir meinen dürften, die Privatheit gibt es nicht. Aber diese Vorstellung von Schutzraum, so mein kleiner privater Garten, da darf niemand reingucken, der ja eigentlich ziemlich deutsch ist. Diese Vorstellung ist mehr deutsch, als ich das zum Beispiel von Skandinavien kenne und von anderen Ländern. Da scheint sich was zu ändern. Das finde ich sehr spannend.
Es ändert sich auch die Diskussionskultur, die im Netz ein bisschen härter abgeht, aber auch die ziemlich unmittelbar dann auch Möglichkeiten eröffnet, seine eigene Meinung zu überprüfen. Gerade auch, was diese Institutsgründung anbelangt, gibt es jetzt schon Reaktionen, wo man lesen kann, also dieses Institut kann ja gar nicht unabhängig sein, weil Google, die Krake Google, sage ich mal jetzt ein bisschen polemisch, nicht zulassen wird, dass man mit den 4,5 Millionen Euro dort etwas anderes herausfindet, wäre ja Google schön blöd.
Ich finde, da sind wir auch ein bisschen eigenartig in Deutschland, dass wir sofort diese Übermacht eines Unternehmens fürchten. Und ich denke, zum Beispiel Amerikaner sind viel gelassener in der Hinsicht, dass jemand Geld gibt und man mit dem Geld macht, was man gerne machen will. Natürlich haben wir von Anfang an, also als Google die Idee an jeden von uns im Gründungsteam herantrug und als wir die ersten Male zusammensaßen und nachdachten zusammen, wie wir das wohl machen.
Wer saß da mit Ihnen zusammen? Wie muss man sich da vorstellen? Wer ist Google in dem Fall?
Google ist in diesem Fall ein kleines Team, was hier in Berlin sitzt unter der Leitung von Frau Kröber-Riehl. Dann gibt es den Dr. Senges, der speziell damit beauftragt ist, dieses Institut in die Gänge zu bringen und der auch kürzlich oder vor einem Jahr ungefähr dieses Collaboratory gegründet hat, was jetzt inzwischen ganz gut arbeitet, was aber was anderes ist. Das ist Google und unser Institut ist nicht Google, das müssen wir festhalten. Und das war interessanterweise überhaupt kein Problem mit den Google-Leuten, darüber Einigkeit zu finden, dass wir das forschen und das machen, was wir gerne möchten. Und es war für mich der Eindruck deutlich, dass Google versteht, dass es ein Schuss nach hinten wäre, ins eigene Knie sozusagen, wenn in irgendeiner Weise Abhängigkeiten nach außen oder nach innen deutlich würden. Heißt, Google macht nicht ein solches Institut, um für Google Forschung zu veranstalten, denn dafür haben die genug Geld und genügend Forscher, die sie direkt bezahlen können. Und wahrscheinlich vielleicht sogar bessere Leute als uns. Google will hier in Deutschland was anregen, was, so verstehe ich das, dem Image von Google hilft. Und damit ist völlig ausgeschlossen, dass Zeichen dafür entstehen, dass da Abhängigkeiten bestehen. Und zum Beispiel haben wir gestern über den GmbH-Vertrag gesprochen, den wir natürlich haben wollen. Und der nötig ist als Vertrag zwischen den drei Institutionen, also Humboldt-Universität, UdK und WZB.
Wissenschaftszentrum Berlin.
Ja. Und die Gestaltung, wie können wir sicherstellen, auch im Kooperationsvertrag dann zu der Förder-GmbH, die wir gründen, das heißt, die Google dann gründet, die das Geld hat und deren Zweck ist, das Geld an die Forschungs-GmbH zu zahlen. Wir haben also strukturell auch schon eine Verbindung gekappt zwischen den Geldgebern und der Forschung. Und natürlich muss dann GmbH-Vertrag, also ein Kooperationsvertrag bestehen, der irgendwie die Dinge, wie das Geld gegeben wird und so regelt. Und da haben wir darüber gesprochen. Kann es sein, dass die Förder-GmbH, wo Google sitzt, mitbestimmt über die Genehmigung von Projekten? Das hatten die Anwälte erstmal so angedacht und da haben wir gesagt, natürlich geht das nicht, weil die Projekte, das ist das, was die Wissenschaft inhaltlich will. Und deswegen verstehen wir uns doch, dass das nicht geht. Und dann sagten die Anwälte, mit denen wir sprachen, na, selbstverständlich, ja, das verstehen wir, das ändern wir also. Und somit wird jetzt das Geld an die Forschungs GmbH gegeben, ohne irgendwelche Bedingungen, Auflagen, Ergebnisse, Kontrollen oder sonst was. Was natürlich eine Menge Vertrauen auch voraussetzt.
Weil Sie sagten, es gibt vielleicht bessere Leute, die Google beschäftigen könnte. Aber vielleicht ist es ja gerade, eine Verschwörungstheorie könnte das sein, gerade wichtig, dass man Professoren, Wissenschaftler nimmt, die einen eigenen Ruf haben, die seriös sind, die unabhängig wirken und poliert damit das Image von Google auf. Das kann ja sozusagen auch nur ein Trick sein, weil man sieht hier unter dem Motto, Google tut nur Gutes, seht her, wir sind gar nicht so schlimm und wollen damit vielleicht Dinge kaschieren. Wie gesagt, Verschwörungstheorie.
Ja, also es gibt sicher ganz viele Tricks in dieser Welt und ich denke nur nicht, dass Google im Moment auch in den Medien oder sonst so wirklich generell schlecht dasteht. Ich glaube, Google wird von vielen auch geschätzt wegen der Leistungen, die bringen und der Vereinfachung auch des Lebens. Ich meine, jeder Tag ist für mich leichter, wenn ich schnell irgendwas suche, dann habe ich das sofort auf dem Bildschirm dank diesen Suchmaschinen. Also, ich glaube,
aber wie schaffen Sie dann kritische Distanz? Wie machen Sie das, dass Sie sich dann davon nicht beeinflussen lassen?
Es gibt ja das Lied, nicht? Wes Brot ich esse, das Lied ich sing, nicht? Das gibt's jetzt, hört man und liest man in der Presse auch jetzt hier ab und zu wieder. Ich glaube, dass eine Totalgarantie, dass ich jetzt Google sympathisch finde oder nicht finde, eine totale Garantie dafür gibt es nicht. Aber was ich habe, ist sozusagen in gewisser Weise das Gefühl, dass ich erstens nur einen kleinen Teil meiner Zeit oder meiner Arbeit und meiner Existenz in dieses Institut investiere. Ich habe meinen Job an der Universität und meine übrigen Arbeitsgebiete, europäisches Verfassungsrecht. Ich habe es nicht nötig, in diesem Institut zu forschen. Sobald es mir nicht gefällt, brauche ich da nicht weiter zu sein. Auch finanziell gibt es keinen Grund für mich, da zu forschen. Also ich habe auf der einen Seite haben Sie recht, Google fischt sich vielleicht sozusagen Leute, wo man dann erwarten kann, die sind für unseren Zweck geeignet, ein freundliches Bild von Google zu erzeugen. Auf der anderen Seite heißt das für mich aber auch, dass ich meine Freundlichkeit nicht sozusagen verkaufe, sondern die habe ich und die stelle ich denjenigen zur Verfügung, denen ich das zur Verfügung stellen will, wenn es überhaupt so wäre, dass ich das jetzt Google zur Verfügung stelle. Aber von der Geschichte, wie das Ganze entstand her, trafen sich da zwei Interessen. Ich hatte nämlich mir mal vorgestellt, ich würde gern von dem europäischen Verfassungsrecht meinen Fokus ein bisschen dazu erweitern auf das globale Verfassungsrecht, wo es eine intensive Diskussion gibt, aber viele von Utopie sprechen. Und für mich war plötzlich der Gedanke, dass das Internet in diesem Forschungsbereich eine Rolle spielen könnte. Ein ganz verführerischer Gedanke. Also ich habe komplett meine eigene Agenda, die so weit geht, dass ich sagen könnte, wenn ich ähnliche Macht hätte wie Google, ich benutze Google für meine Zwecke. Und nicht umgekehrt.
Bliebe noch eine Kritik, die man auch sehr häufig lesen kann, dass man mit 4,5 Millionen gar nicht wirklich das Internet erforschen kann in diesem Ansatz, den Sie auch beschrieben haben, dass das eher aus der Portokasse von Google bezahlt wurde, aus dem PR-Fonds, aus dem Werbefonds. Und daran würde man schon erkennen, dass das Google gar nicht ernst meinen würde.
Das ist relativ, nicht? Ich glaube schon, dass auch die FAZ schrieb, dass der Gewinn von Google von einem halben Tag ist. Für mich ist es anders. Für mich ist es der Gewinn von drei Leben. Lebenslange Arbeit, dreifach oder zehnfach oder hundertfach. Also 4,5 Millionen ist eine Menge Geld. Und ich kann nur sagen, ich brauche eigentlich das Geld nicht, um ein Institut zu gründen. Ich kann und könnte, und habe das auch gemacht, ein Institut gegründet an der Humboldt-Universität, das durchaus einen gewissen Ruf hat. Und ich habe da angefangen mit überhaupt keinem Geld. Dann habe ich einen Förderverein gegründet. Und durch den Förderverein haben wir jetzt ungefähr 5.000 oder 8.000 Euro pro Jahr. Und das funktioniert wunderbar. Also das Geld spielt in meinen Augen dann eine Rolle, wenn man eine aufwendige Pressekonferenz organisieren will, wenn man schöne Tagungen mit namhaften Gästen und Blumen und solchen Dingen organisieren will. Aber zum Nachdenken brauche ich kein Geld.
Das ist das Stichwort. Was wird das Institut ab wann denn tatsächlich machen? Also wie funktioniert es?
Wir werden ein Eröffnungssymposium haben im Oktober. Und da werden unsere ersten Versuche, Bestandsaufnahmen für bestimmte Themen zu erstellen und Fragen zu stellen, präsentiert. Und da laden wir so die Fachcommunity ein in der Wissenschaft, um eigentlich gemeinsam zu finden, was sind die aktuellen wichtigen Fragen, die sich in Bezug auf dieses Thema stellen. Das ist das Erste. Wir haben vor, eine Art Graduiertenkolleg zu schaffen, wo junge Doktoranden zu den internetrelevanten Themen forschen. Und zwar aus dem Bereich Wirtschaft, aus dem Bereich Politik, Governance, aus dem Bereich Recht und Sozialwissenschaften allgemeiner. Innovation wird ein Thema sein, auch mein Thema Verfassungsrecht wird eines sein. Europäisches, aber international, also globales Verfassungsrecht. Die Frage, wie Internet überhaupt die Entwicklung von Recht beeinflusst, aber auch wie Internet selbst, das Internet verfasst ist und wie dort die Normen entstehen und sich weiterentwickeln. Da werden wir also einen Graduiertenkolleg haben. Wir werden Symposien und Workshops organisieren, möglichst unter starker Einbeziehung der Community. Wir werden eine sicherlich sehr aktive Webseite haben, über die wir versuchen, so eine Art Open Science, Open Thinking, herzustellen, sodass wir stark kommunizieren bei unserer Forschung. Und das wird ein bisschen anders aussehen als die Forschung, die ich bisher gemacht habe, wo es vor allem um Bücherlesen geht und um Zeitschriften und so. Wir werden Gastprofessoren einladen, für Forschungsaufenthalte mit uns zusammen, um den Dialog zu stärken. Ja, das ist eigentlich erstmal das Wesentliche, was wir vorhaben.
Ist das ein virtuelles Institut oder gibt es dann einen physischen Anlaufpunkt?
Wir haben, das ist für mich eine große Freude, in der juristischen Fakultät, also am Bebelplatz, da in dieser schönen Kommode, unten drin einen Raum, den uns die Universität zur Verfügung stellt, der gerade renoviert wird, wo also eine Art physische Zentrale besteht. Virtuell wird es natürlich stark auftreten, das ist vom Thema her auch gegeben. Und wir das erstmal in diesem Raum für 3 Jahre und dann wollen wir sehen, ob irgendein Traum, den ich habe, zur Erweiterung der Räume oder Neueinrichtung von Räumen, ob der Traum dann auch in Erfüllung geht.
Das war Professor Ingolf Pernis von der Humboldt-Universität zu Berlin. Und er wird das unabhängige Forschungsinstitut für Internet und Gesellschaft mitverantworten. Die nächste Sendung verantwortet jemand, der auch ordentlich zugelegt hat und mit 102.000 Hörern jetzt aufwarten kann. Er sagte, er hatte noch nie 100.000, also ich sage schon mal Danke für ihn. Und er hat deswegen die ehrenvolle Aufgabe bekommen, mich in der Sommerpause zu vertreten. Und er spielt all die Musik, die ich nicht geschafft habe zu spielen. Also das Medienmagazin, 3 Wochen jetzt Sommerpause, nur Musik, die beste Musik zu dieser Zeit in dieser Region. Und denken Sie auch daran, in dieser Zeit die Antenne zu erden. Tschüss mit Olli Massiff.